Als großer Natur- und Gartenfreund möchte ich jetzt etwas zur Ökologie und Naturschutz im eigenen Hausgarten sagen. Ich freue mich immer, wenn ich so durch die Siedlungen gehe und die vielen schönen angelegten Gärten sehe. Bei uns in Deutschland gibt es über 20 Millionen solcher Gärten. Sie haben eine Durchschnittsgröße von 300-400 Quadratmeter und das gibt immerhin eine Gesamtfläche von 6.800 Quadratkilometer. Das sind etwa 2% der Gesamtfläche und etwa 1,5 mehr als alle Naturschutzgebiete in Deutschland zusammen. Und in diesen Gärten leben 2500 verschiedene Tierarten, vor allen Dingen dann, wenn die Gärten sehr naturnah gestaltet sind. Bezieht man diese Tiere noch hinzu, die wir nicht so ohne weiteres kennen, weil sie sehr versteckt oder meistens nur im Boden des Gartens leben, lassen sich sogar bis zu 10.000 Arten aufzählen. Das ist etwa ein knappes Viertel unserer Fauna von rund 45.000 Arten. Und aus diesem Grunde, weil in unseren Gärten so viel Leben ist, sollten unsere Gärten ökologische Nischen oder Reservate sein. Das heißt, wir sollten keine Chemie und keinen Mineraldünger im Hobbygarten einsetzen. Und ich persönlich bin auch der Meinung, im Gegensatz zur Landwirtschaft ist das überhaupt kein Problem. Leider allerdings sind etwa 80% unserer Gärten in Deutschland, ich weiß nicht, wie es hier in Tirol ist, aber in Deutschland sind 80% unserer Gärten völlig überdüngt. Und auch stellen wir eine große Überdosis an Pestiziden fest. Herbizide, Fungizide, Insektizide, alles ist in Spuren in unseren Gärten leider heute zu finden. Laut Bodenproben hat man festgestellt, dass manche Böden im Voraus für 10 bis 25, ja Extremfälle sogar, kennen wir, da hat man 80 bis 90 Jahre im Voraus schon gedüngt. Nun, mit dem Stickstoff geht das nicht so ohne weiteres, aber der bringt uns dafür die Probleme im Grundwasser. Solch eine Überdüngung könnte sich kein Landwirt leisten, aber der Hobbygärtner, weil es ja nur kleine Mengen sind und er auch finanziell oft gut steht, da kann so etwas passieren nach dem Motto, je mehr, je besser hilft's. Ich kam einmal zu einem guten Bekannten von mir an einem Samstagnachmittag. Als ich auf seinen Hof fuhr, war er gerade daran, die Spritze wieder zu reinigen, denn er hatte seine Rosen gegen Plattläuse gespritzt. Und auf der Gartenbank lagen die zwei kleinen Fläschchen, und während er seine Spritze säuberte, habe ich mal die Gebrauchsanweisung dieser Fläschchen gelesen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie viel hast du denn hier gespritzt an deine Rosen? Und er sagte, ach, damit sicher ist, habe ich gleich zwei Fläschchen genommen. Die kosten ja nur 3,20 Mark, da ist das nicht so schlimm. Und dann konnte ich ihm aber vorrechnen, aufgrund des Beipackzettels, dass er so in einer halben Stunde für 35 Jahre seine Rosen gespritzt hatte. Das ist das Typ, was wir im Hobbygarten immer wieder machen. Es soll gut helfen, nehmen wir gleich etwas mehr. Aber ich glaube, hier sollten wir der Umwelt zuliebe doch sehr, sehr sensibel sein. Und ich bin der Meinung, jegliche Chemikalien und auch die Mineraldünger gehören einfach nicht in unsere Hobbygärten hinein. Man kann dort ganz auf diese Dinge verzichten. Ich selber habe einen großen Garten. Wir ziehen uns alles Obst und Gemüse und die Küchenkräuter selber. Wir kaufen nur sehr, sehr wenig. Das bringt uns auch rein finanziell jedes Jahr einige tausend D-Mark, die man spart, wenn man so jedes Sträußchen Schnittlauch und Petersilie mitrechnet. Außerdem ist Gartenarbeit für mich ein Stück Erholung. Ich sehe es nicht als Arbeit oder Qual an. Es hilft einfach, den ganzen Körper und auch den Geist fit zu halten. Und von daher, auch als Naturfreund, tue ich es einfach mit Begeisterung. Nun gibt's natürlich viele Leute, die wollen auf die synthetischen Gifte verzichten, aber die sagen, die Naturgifte, die dürfen wir doch einsetzen. Ein so ein bekanntes Mittel, was es dort gibt, mit dem Wirkstoff Pyretrum. Es wird sogar verkauft mit der Sonnenblume außen auf der Packung, auch der blaue Engel als reines Bioprodukt angepriesen. Nun, Pyretrum ist ein Naturstoff. Und wir wissen auch, Naturstoffe bauen schneller ab und hinterlassen keine Schadstoffe im Boden. Das ist natürlich ein großer Vorteil, den diese natürlichen Wirkstoffe haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch natürliche Mittel nicht zwischen Schädling und Nützling, wie wir es einteilen, unterscheiden können. Jede Spritzung, auch wenn es ganz natürliche Mittel sind, die schnell und sicher abbauen, bringen nur einen kurzfristigen Erfolg. Langfristig gesehen bedeutet jede Spritzung immer eine Vermehrung der Schädlinge. Wir wissen aus verschiedenen Studien zum Beispiel, dass vor der Spritzung meinetwegen ein Marienkäfer in einem Verhältnis zu 90 Blattläusen steht. Nach der Spritzung, und zwar hängt das damit zusammen, weil die Vermehrungsrate der Marienkäfer viel länger dauert als die der Blattläuse, so hat man dann nach der Spritzung ein Marienkäfer zu 1200 Blattläusen gezählt. Nun, ein Marienkäfer mit 90 Blattläusen ist kein Problem, da wird er mit fertig. Aber ein Marienkäfer mit 1200 Blattläusen, das kann er und seine Larven nicht mehr schaffen, dann haben wir nämlich das Problem. Deshalb solle man wirklich überlegen, ob wir im Hobbygarten überhaupt spritzen. Naturschutz beginnt auch bei der Gestaltung des Gartens. Und die hängt wieder sehr von unseren privaten Vorstellungen ab. Und der Mensch, der ist nun gerne auch so, dass auch sein Garten so gestaltet sein soll, dass er möglichst auffällt, dass alle Leute, die da spazieren gehen, staunen. Und dann wird oft die ganze Gartengestaltung nach diesen Gesichtspunkten vorgenommen. Man ist dann plötzlich nicht mehr zufrieden mit den einfachen heimischen Blumen, Pflanzen oder Sträucher. Es müssen dann Blumen und Gewächse sein, die möglichst weit herkommen, die so ein bisschen vermitteln von einer tropischen Welt oder von einem Mittelmeerklima oder wie wir es immer auch sagen sollen, sie müssen exotisch aussehen, es muss eben was Fremdes sein. Und wenn wir da in unsere Gartenkataloge heute hineinschauen, sie sind oft sehr verführerisch und schön bunt illustriert aufgemacht und da liest man dort Sätze wie zum Beispiel südländliche Pflanzen oder Exoten aus aller Welt. Urlaubsatmosphäre daheim im eigenen Garten, Bambus, das vielseitige Wunderkind aus Asien, Pflanzen aus Eldorado, Blumenformen und Vielfalt lassen keine Wünsche mehr offen, zauberhafte Blütenpracht bis zum nächsten Frost, der Natur und Gesundheit zuliebe, solches und ähnliches kann man lesen. Und in einem Kartenkatalog fand ich auch mal eine ganz eng, absolut rechtwinklig kurz geschnittene Hecke, die so gestaltet war, dass kein Vogel mehr Platz auf oder in der Hecke hatte, weil sie einfach so zugewachsen und so kantig geschnitten war und kein Ästchen mehr da war, wo ein Vogel hätte drauf landen können. Und darunter stand dann noch der schöne Satz, ein wahres Paradies für Vögel. Nun, ich weiß nicht, welch eine Vorstellung solche Leute vom Paradies für Vögel haben. Und selbst das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Umwelt in Baden-Württemberg hat einen Pflanzenkatalog zur Verbesserung des Artenreichtums und der Bienenweide mit etwa 435 Arten bzw. Gattungen herausgebracht. Mindestens 44% dieser Pflanzen aber sind fremdländliche Pflanzen, die in unseren Regionen zum Schutze der Umwelt nicht hingehören. Und mittlerweile hat man in Deutschland etwa 12.000 verschiedene Pflanzen eingeführt, die eigentlich von Natur aus hier nicht wachsen. Und damit wird unsere Umwelt immer mehr bedroht. Und wollen wir doch ehrlich sein, hinter all diesem steht vielfach, gerade wenn es um unseren privaten Garten geht, das menschliche Herz. An meinem Garten soll doch jeder sehen, wer ich bin und was ich kann. Er soll stehen bleiben und staunen. So ein Gedanke steht doch oft im Geheimen dahinter. Ich traf bei uns bei der Genossenschaft einmal einen Landschaftsgärtner, der mit mir zur Schule gegangen war. Und wir kamen ins Gespräch und ich sagte ihm, pflanz doch den Leuten nicht immer so viel Fremdes in die Gärten. Empfehle ihnen doch wieder die heimischen Pflanzen und Sträucher und Bäume. Dann hat man doch viel weniger Probleme, die wachsen doch hier viel besser, die gehören doch hierhin, die bieten auch den Vögeln und Insekten etwas. Ha, sagte er, du kommst gerade richtig. Und dann zog er sein Auftragsbuch aus der Tasche heraus und er zeigte mir, der letzte Auftrag, den er hatte, so eine Neuanlage zu gestalten an einem neuen Siedlungshaus. Und da hieß es, bei Art der Bepflanzung, das war dem Kunde ganz egal, es musste nur etwas sein, was es in dieser Siedlung noch nicht gibt. Ja, was soll der arme Landschaftsgärtner jetzt machen? Er muss irgendwo sehen, dass er einen Händler findet, der ihn wieder irgendwo aus aller Welt etwas bringt, was er diesem Kunden in den Garten pflanzt, damit dann, wenn sonntags die Leute dort spazieren gehen, stehen bleiben und sagen, oh toll, schaut mal, was hier wächst, das möchte ich auch haben. So ein Gedanke steht doch oft dahinter. Nun, ich will hier niemanden verurteilen. Ich weiß, die Leute tun das meistens aus Unwissenheit heraus. Aber wir sollten doch lernen, dass ausländische Pflanzen nicht ohne weiteres in unsere Region passen. Boden und Klima bringen für diese Pflanzen oft große Probleme mit sich. Und auch die heimischen Insekten, Vögel und so weiter haben oft mehr Schaden als Nutzen von diesen Pflanzen. Gott, der Schöpfer, hat nämlich nicht nur alles in seiner Art geschaffen, sondern er hat auch allen Pflanzen und auch Tieren einen ganz bestimmten Platz zugeordnet. Nicht alles gedeiht überall. Und auch Insekten brauchen ganz besondere Nischen, auch unsere Vögel. Und da müssen bestimmte Pflanzen sein. Im Zusammenleben mit ihnen wird ihnen dann das Leben erleichtert. Ausländische Pflanzen, das wissen wir auch, die brauchen oft viel Chemie und viel Kunstdünger, viel Torf und so weiter, damit man sie hier überhaupt am Leben erhalten kann. Und der Einsatz zahlreicher Hilfsstoffe wäre nicht nötig. Auch braucht man viele spezielle Fachkenntnisse, weil es immer Problempflanzen sind. Aber es geht eben immer leider darum, der Mensch ist nicht zufrieden, was die Natur hier liefert. Er will immer das andere haben. Das ist auch bei den Früchten so. Früher hatten wir in unserem Garten schöne heimische Stachelbeerarten. Heute hat der Mensch gezüchtet, sie müssen alle die gleiche Form haben, die gleiche Abreife, sie dürfen keine Haare mehr haben, sie müssen maschinell pflückbar und industriemäßig gut zum Verarbeiten sich eignen. Aber leider, und das ist immer so bei jeder Züchtung, wenn wir irgendwo was zuzüchten, geht auf der anderen Seite etwas verloren. Und viele Stachelbeeren sind heute so mehltauanfällig geworden, dass man sie ohne zu spritzen kaum noch zu einer guten Ernte bringen kann. Der Mensch ist eben nicht zufrieden. Bei anderen Früchten, die müssen immer dicker sein, sie müssen einer gewissen Norm entsprechen, sie dürfen kein schwarzes Fleckchen, keinen Makel mehr haben. Man will die Erträge steigern, am liebsten ohne Ende. Auch die Blumen, sie müssen immer farbenprächtiger und immer gefüllter sein, die Auswahl immer vielseitiger, immer mehr Exoten, die Extreme sollen auffallen, immer mehr Inzucht, immer mehr Kreuzung, immer mehr Neues, das ist das, was der Mensch so verlangt, und dabei wird alles auf eine unnatürliche Spitze getrieben, und eins haben all diese Pflanzen gemeinsam, nämlich Probleme. Und die Folge ist, dass unsere Gärten immer unnatürlicher gestaltet werden. Die Natur wird immer mehr vergewaltigt, wenn ich es mal so sagen darf. Man braucht immer mehr Chemie und letztlich wird auch hier durch die Umweltzerstörung immer mehr gefördert, weil es immer weniger Nutzen für die Umwelt bringt. Nun, ich nenne Ihnen mal einige Beispiele, wo das deutlich werden soll. Denken wir zum Beispiel an unsere heimische Eiche, bestimmt ein wunderschöner Baum. Sie wird, so weiß man heute, von über 300 verschiedenen Arten, bitte achten wir, nicht verschiedenen Tieren, sondern verschiedenen Arten, genutzt. Es sind etwa 106 Schmetterlingsarten, 81 Kleinschmetterlinge, 50 verschiedene Käfer, 37 Wanzenarten, 10 Zikadenarten, dann verschiedene Plattläuse, Schildläuse und etwa 28 Vogelarten haben in irgendeiner Weise Nutzen oder Vorteile durch unsere heimische Eiche. Bei der heimischen Birke ist das ähnlich so. Man kennt über 300 Insekten, die an unseren schönen Birken leben, die sie dringend als Lebensraum brauchen. Oder ich denke an unseren schönen Apfelbaum. Aber den Apfelbaum, wie man ihn früher kannte, in der Hochstammform, er ist Lebensraum für viele Tiere. Er kann 40 bis 60 Jahre alt werden, ganz im Unterschied zu den neuen Kleinkulturen, die man heute gezüchtet hat. Bis zu 20.000 Insekten können an so einem Baum leben. 10.000 Spinnen hat man gezählt, die dort sehr nützlich sind zur Bekämpfung von Plattläusen und anderen Schädlingen. Auch weiß man, dass bis zu 40 verschiedene Brutvögel gerne in den Bäumen und in ihren Höhlen nisten. Außerdem gibt so ein Baum wunderschöne Äpfel für Menschen oder auch fürs heimische Wild, für verschiedene Kleinsäuger. So ein richtiger alter Hochstamm ist ein kleines Paradies in unserer heimischen Ökologie. Auch von der Eberesche wissen wir, dass er zum Beispiel nützlich ist für etwa 63 verschiedene Vogelarten, die irgendwie Vorteile von diesem Baum haben. Auch die einfache heimische Heckenrose bietet 103 verschiedenen Arten Wohnraum. Und im Herbst können wir Menschen dann die schönen Hagebutten pflücken und einen guten Gesundheitstee aus ihnen herstellen. Oder denken wir an den schwarzen Holunder. Er ist wertvoll für 15 verschiedene Tierarten. Der heimische Weißdorn beherbergt 163 verschiedene Tierarten. So ließen sich viele Pflanzen aufzählen, die heimischer Art sind und die wirklich in der Gesamtökologie sehr wertvoll sind. Oder denken wir an den einfachen Beifuß, der bei vielen als Unkraut im Garten geächtet ist. An dem einfachen Beifuß, da gibt's eine Studie, dort leben 180 pflanzenfressende Arten, 65 saugende Wanzen- und Plattlausarten, 40 verschiedene Schmetterlinge, 10 verschiedene Käfer, 4 verschiedene Fliegenarten. Am Stängel allein laben sich 78 Arten, an den Wurzeln 22 Arten, an den Blüten 10 Arten, an den Knospen 9 Arten und an den Früchten etwa 5 Arten. Wir sehen, er wird geradezu von einer Fülle verschiedener Insekten dringend gebraucht. Außerdem ist diese Beifußpflanze auch eine gute Heil- und Gewürzpflanze im Garten, bei uns allerdings leider sehr verfolgt als lästiges Unkraut. Nun, ich möchte sagen, hier müssen wir auch mal umdenken und vielleicht der Ökologie, diesen vielen Insekten zuliebe, doch manches auch mal irgendwo in einer Nische noch wachsen lassen. Ich möchte Ihnen jetzt noch einige Nachteile nennen, die die fremdartigen Pflanzen in unseren Gärten oft bringen können. Ich las in einer britischen Wissenschaftszeitung The New Scientist von Trunkenheit der Bienen und anderer Insekten. Und zwar hat man festgestellt, dass fremdländische Pflanzen in britischen Gärten sehr viel Nektar gegeben haben, die diese Insekten angelockt hat. Aber diese Nektar wurde durch die hohe Luftfeuchtigkeit, die wir in unseren Regionen haben, leicht alkoholisiert. Das heißt, der Nektar ist durch die Feuchtigkeit in Gärung übergegangen. Es ist Alkohol entstanden. Jetzt sind die Insekten und vor allem Bienen gekommen, haben diesen Nektar getrunken und sie waren tatsächlich dann betrunken, weil sie zu viel Alkohol aufgenommen hatten, und diese betrunkenen Insekten, die flogen dann gegen die Mauer oder wurden leichte Beute für ihre Feinde, weil sie sich eben wie ein Betrunkener benommen haben und nicht mehr nach Hause gefunden haben. So sehen wir, dass durch so eine Kleinigkeit, die wir vielleicht kaum merken, dann durch diese schönen Blüten und deren Nektar eben Insekten wie Schmetterlinge, Bienen und so weiter bei uns echte Nachteile haben können. Negativbeispiele sind auch die typischen Bäume oder Sträucher wie die Forsythie, die wir viel in unseren Gärten haben. Sie bietet höchstens einer Vogelart Nutzen. Von der Koreatanne wissen wir zum Beispiel, dass sie schädlich ist für viele Insekten. Man hat auch bei den Exoten festgestellt, dass oft kein einziges Blatt oder der Stiel oder die Blüte oder die Wurzel angefressen waren, weil es einfach nichts für diese Insekten bedeutete und ihnen nicht als Nahrung dienen konnte. Selbst beim Kompostieren weiß man, dass oft ein negativer Einfluss auf die Mikrowelt des Bodens von solchen Exoten ausgeht. Oder ich gebe noch ein ziemlich einleuchtendes Beispiel. Man hat zum Beispiel einen sogenannten Rotdorn gezüchtet. Es ist eine Zucht aus dem Weißdorn heraus. Aber wie bei vielen Züchtungen ist etwas verloren gegangen, und zwar dieser Rotdorn, er ist unfruchtbar und er hat keine Nektar mehr. Das heißt, nektarsaugende Insekten werden nicht mehr angelockt, weil der Rotdorn ihnen nicht bietet. Nun, das wäre ja weiter nicht schlimm. Aber oft ist zum Beispiel Opfer eine Krabbenspinne. Denn die weiß ja nicht, dass der Rotdorn, weil er keine Nektar hat, keine Insekten mehr anzieht. Sie spannt jetzt ihre Spinnfäden, ihre Netze, sie wartet auf Beute, aber sie bekommt nichts, weil keine Insekten zu diesen Blüten kommen. Und so muss sie entweder selber den Hungertod leiden oder sie bekommt so wenig Nahrung, dass sie nicht mehr in der Lage ist, sich zu vermehren. Ebenso ist das auch beim Gartenschneeball, bei der Scheinhasel und so weiter. Sie alle und viele andere Pflanzen sind steril und locken deshalb keine Insekten an. Eine ganz üble Pflanze bei uns ist auch die sogenannte Herkulesstaude oder der Riesenkerbel, eine Pflanze, die aus dem Kaukasus zu uns gebracht wurde. Oft waren sogar die Imker an der Verbreitung dieser Pflanze beteiligt, denn sie meinten, sie bringt spät im Juli, wenn die meisten Blüten vorbei ist, noch etwas für ihre Bienen. Nun, man hat festgestellt, sie lockt zwar viele Insekten an, aber diese Insekten werden durch ihre ätherischen Öle, die im Nektar auch in Spuren vorhanden sind, mehr oder weniger in einen Rausch versetzt. Sie werden müde, sie verhalten sich ganz unnormal, und es hat also dafür die Insekten gar nichts gebracht, aber dieser Riesenkerbel ist eine große Pflanze mit mächtigen Blättern, und durch ihren Schatten und durch Nahrungsentzug im Boden vertreibt sie viele heimische Pflanzen. Ich selber habe Hänge gesehen bei uns, an denen früher schön der Quendel, der Thymian und ähnliche seltene heimische Pflanzen gewachsen sind, die jetzt alle durch die Verbreitung dieser Herkulesstaude verschwunden sind und wohl so schnell nicht wiederkommen. Außerdem ist die Herkulesstaude auch durch die ätherischen Öle, vor allen Dingen wenn die Sonne hinzuscheint, zum Teil giftig für unsere Haut. Wer empfindliche Haut hat, das kann böse Verbrennungen geben. Also ich möchte hier wieder sagen, Vorsicht mit Pflanzen, die nicht in unsere Region gehören. Dann gibt es einen Strauch ausländischer Herkunft. Er hat sehr kleine Blütchen. Ich habe bei ihnen schon vor Jahren festgestellt, dort kommen gewisse Solitärbienen, und zwar immer die Menschen kommen dahin. Scheinbar geben diese Blüten einen Duft ab, der sie anregt zur Begattung. Sie denken jetzt, hier ist ihr Weibchen, denn wir wissen ja, diese Insekten, die geben gewisse Duftstoffe, gewisse Pheromone ab, womit sie sich finden. Sie fliegen dann aufeinander zu. Und ich vermute, dass diese Blütchen solche Duftstoffe abgeben, die die Wildbienenmenschen reizt, dorthin zu kommen. Sie denken, hier ist ihr Weibchen, aber anstatt ihr Weibchen versuchen sie, die Blüte zu paaren. Sie geben sich große Mühe, aber finden ihr Weibchen nicht, weil sie verführt sind durch den fremdartigen Geruch. Und so kann natürlich auch hier keine Vermehrung dieser Solitärbienen stattfinden. Dann gibt es noch einen anderen Strauch, da hat mich mal ein Gärtner drauf aufmerksam gemacht. Ich war nämlich mit ihm auch über dieses gleiche Thema im Gespräch. Und dann rief er mich und zeigte mir ganz begeistert, dass ein Schmetterling an diesem fremden Strauch doch Eier abgelegt hat und dass auch Raupen geschlüpft sind, dass die Raupen auch tüchtig an den Blättern gefressen haben und dass die Raupen sich sogar verpuppt haben. Und er wollte mir damit sagen, na, deine Theorie, die stimmt doch nicht so genau. Schau hier, ein fremder Baum, wie er von Schmetterlingen angenommen wird. Und dann habe ich aber die Puppen sehr sorgfältig beobachtet. Nun, der Herbst verging, der Winter ist vergangen, das Frühjahr kam, das Frühjahr ist vergangen bis in den Sommer hinein, aber ich konnte nie feststellen, dass auch nur eine einzige Puppe dann wieder ausgeschlüpft ist und ein Schmetterling da herausgekommen ist. Und später habe ich mal in einer Fachzeitschrift gelesen, man hat herausgefunden, gerade ein ganz bestimmtes Hormon, und zwar das Hormon, was verantwortlich ist, dass aus der Puppe nun der Schmetterling wieder herausschlüpft, fehlt an diesem Baum und deshalb sterben die Puppen, kein Schmetterling kann herauskommen und so ist auch das natürlich nur sehr zum Nachteil für diese Tiere. Das sind oft Kleinigkeiten, die wir nicht so ohne weiteres merken, die aber für das Überleben dieser kleinen Insekten von ganz großer Bedeutung sind. Diese und viele andere Umweltnachteile oder Umweltschäden, die brauchten einfach nicht zu sein, wenn wir Menschen ein bisschen vernünftiger wären. Warum brauchen wir denn Zedern aus Zypern in unseren Gärten oder Kiefern aus Kanada oder Essigbäume aus Asien oder Bambus aus Indonesien oder Eukalyptus aus Griechenland oder ähnliche Pflanzen? Ich war einmal in Australien zu Besuch und da habe ich festgestellt, die Australier machen die gleichen Fehler. Dort sind viele Deutsche ausgewandert und ihnen gefiel die schöne deutsche Eiche so gut und sie wollten sie in Australien pflanzen, aber das gab immer nur sehr kümmerliche Bäume und sie fragten mich, was können wir hier tun? Ich habe ihnen nur gesagt, wenn ihr deutsche Eichen haben wollt, dann müsst ihr in Deutschland bleiben. Das ist kein Baum für Australien, er wird hier immer kümmern. In meiner Landwirtschaft hatte ich einmal einen Libanesen, der ein Praktikum gemacht hat. Er war begeistert von unseren Birken mit der schönen, hellen Rinde. Und als er nach Hause fuhr, nach einem Jahr, nachdem er das Praktikum beendet hatte, da kam er und wollte sich eine kleine Birke mitnehmen für seinen Garten im Libanon. Nun, das ist der gleiche Fehler. Gerade eine Birke, die braucht viel Wasser, viel Grundwasser, viel Feuchtigkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die in dem trockenen Wüstensand des Libanon überhaupt leben und wachsen kann. Aber wir Menschen sind nun mal so veranlagt. Ich persönlich möchte aber abraten von wildwachsenden oder japanischen Orchideen in unseren Gärten. Sie gehören hier einfach nicht hin. Oder auch ein schönes Alpenedelweiß, was hier in Tirol zu Hause ist, gehört nicht in meinen Garten dort im Waldecker Upland. Oder ostfriesisches Strandgras gehört nicht hier in die Tiroler Berge oder indische Schwertlinien nicht an die schönen Gebirgsbäche. Alles hat seinen Lebensraum, seinen Ort. Dort, wo die Natur es wachsen lässt, gehören sie hin und dort haben sie eine gewisse Aufgabe in der gesamten Ökologie zu erfüllen. Und dieser Anpassungsprozess zwischen Wirtspflanze und Insekt dauert oft viele, viele Jahre. Zum Beispiel die Kastanie, die heute bei uns überall wächst. Sie wurde schon 1576 aus dem Balkan eingeführt. Aber sie wird heute, soweit wir wissen, nur von etwa 4 Insektenarten benutzt. Die Esskastanie wurde 1759 eingeführt und sie wird heute nur von 5 Insekten genutzt. Ich möchte auch abraten von den vielen Hochzuchten, die wir heute gerne in unsere Gärten pflanzen. Hochzuchten sollten vermieden werden, denn mit jeder Hochzucht gehen wertvolle, natürliche, aber wirklich bedeutende Eigenschaften und Resistenzen verloren. Pflanzen werden extrem empfindlich, leiden plötzlich unter Kälte, unter Hitze, unter Nässe, unter Trockenheit, unter Sturm und Hagel, was sie früher nicht taten. Die Blätter werden immer zarter und dünner, die Zellen immer kleiner und empfindlicher, die natürlichen schützenden Wachsschutzschichten und die Behaarung fehlt oft. Die Blüten sind oft so von Blütenblättern voll, dass kein Insekt mehr an Nektar und in Pollen kann. Ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, als junger Landwirt, da kannten wir keine Blattläuse am Getreide. Aber heute müssen wir mehrere Male spritzen, weil besonders der Weizen durch die Hochzucht so empfindlich geworden ist. Man hat zwar jetzt höhere Erträge, man hat eine bessere Reife und eine bessere Backfähigkeit erreicht, aber die Getreidepflanzen sind durchweg extrem empfindlich geworden. Plattläuse haben jetzt leichtes Spiel, die schützenden Schutzschichten, die der Natur der ursprünglichen Weizenpflanze mitgegeben haben, sind durch Züchtung verloren gegangen. Wenn dann Plattläuse am Getreide sind, sie übertragen dann durch ihre Bissstellen sehr oft auch Viruskrankheiten oder sie übertragen die Pilzsporen, sodass verschiedene Pilzarten das Getreide befallen und so kommt eins zum anderen. Und gerade von Plattläusen wissen wir, sie haben eine unwahrscheinliche Vermehrungsrate. Es gibt eine Computerhochrechnung von einem Wissenschaftler, der hat festgestellt, wenn ein Paar Plattläuse im Frühjahr jetzt ohne Feinde, ohne Spritzung, was natürlich in der Natur nicht gibt, ganz ohne Feinde, nur mal vorgestellt, sich ohne jegliche Schwierigkeiten immer mehr vermehrt, können aus einem Paar Plattläuse in einem einzigen Jahr 80 Tonnen entstehen. Man kann sich das kaum vorstellen, wie viel Plattläuse das sind, aber solche Vermehrungsraten kennt die Natur. Bei anderen Blüten haben wir oft keine Nektar und Pollen mehr. Sie sind steril, sie duften auch nicht mehr. Manchmal haben sie sogar einen Art fremden Duft, sodass Insekten eigentlich hier gar nichts Heimisches mehr vorfinden. Also Schadinsekten, Pilzbefall, Krankheiten und viele Dinge haben leichtes Spiel, weil natürliche Resistenzen verloren gegangen sind. Deshalb plädiere ich dafür, gestalten Sie Ihren Garten so natürlich und so heimisch, wie es nur geht. Je größer wird Ihre Freude an Ihrem kleinen Gartenparadies sein. Schauen Sie es von der Natur ab. Was in der Natur sich über Jahre bewährt hat, das funktioniert auch heute noch in Ihrem Garten. Holen Sie sich deshalb heimische Sträucher, heimische Bäume und heimische Blumen in Ihren Garten, die hier bei Ihnen wachsen. Keine Exoten, auch heimische Gatten und Duft- und Gewürzkräuter bringen Ihnen viele Vorteile, locken Ihnen viele Insekten an, die dann die Schädlinge in Ihrem eigenen Garten wieder bekämpfen. Solche Erfolge können Sie nie mit Hochzuchten erzielen. Das ist eben nicht naturgerecht, das ist artfremd, das ist unnatürlich und bringt nur Probleme mit sich. Gestalten Sie Ihren Garten doch so, dass sich Nützlinge bei Ihnen recht wohlfühlen. Und die fühlen sich da wohl, wo ihnen wirklich Heimat und Nahrung geboten wird. Genau wie der Mensch sich da wohlfühlt, wo er freundlich aufgenommen wird, wo er ein nettes Zuhause hat, wo er Schönes zu essen hat, da wird er sich wohlfühlen und bleiben. So ist das mit diesen Nützlingen auch. Wenn diese Nützlinge sich bei Ihnen recht wohlfühlen, werden sie auch ganz natürlich für Sie arbeiten, das heißt Ihnen die Schädlinge und Krankheiten im eigenen Garten bekämpfen. Nun, da gibt's viele praktische Tipps. Sorgen Sie zum Beispiel für die Vögel, dass sie entweder alte Bäume, Höhlen oder auch selbst angefertigte Nistkästen haben. Sie müssen natürlich richtig aufgehangen sein. Sie müssen auch jährlich gesäubert werden. Oder lassen Sie auch mal sogenannte Unkräuter wie zum Beispiel Brennnessel, Distel oder Beifuß im Garten irgendwo in einer Nische stehen. Sie werden sehen, Schmetterlinge brauchen Sie dringend zum Vermehren. Auch viele andere Tiere brauchen Sie, um Nektar, um Nahrung zu holen. Oder lassen Sie irgendwo auch mal hinter dem Haus im Garten unter einem Busch einen Reisighaufen liegen, wo der Igel oder das Mausewiesel oder die Spitzmaus sich ein Nest bauen kann, denn gerade diese Tiere sind für ihren Garten sehr, sehr wichtig. Oder andere legen einen Steinhaufen an für Eidechsen und Blindschleichen. Nun, hier in Tirol ist das vielleicht nicht so nötig, denn hier gibt's ja so viele schöne Steinmauern und Steine, dass für diese Tiere ausreichend gesorgt ist. Aber in unseren Ebenen, da sollte man schon auch an diese Tiere denken. Oder zum großen Vorteil kann auch ein einfaches Feuchtbiotop sein, aber bitte auch hier heimische Pflanzen, heimische Tiere hinein, keine Goldfische, die sehen zwar schön aus, aber die fressen ihnen das ganze heimische Leben wieder weg. Oder schon bei den Bohnenstangen, nehmen Sie bitte keine Metallstangen, sondern ganz natürliche Fichtenstangen mit Rinde, wo auch viele Nützlinge sich in den Ritzen und unter der Rinde verstecken können. Seien Sie auch vorsichtig mit Farben, Lacken und Ölen im Garten. Wenn Sie streichen wollen, dann nehmen Sie natürliche Leinöle, die nicht schaden. Vorsicht auch mit Plastik jeder Art, vor allen Dingen mit den Folien, denn in einiger Zeit verwittern sie durch Sonne und Frost und dann bröckeln sie in kleinen Teilen, liegen in ihrem Gartenland und können dort für die Mikrowelt des Bodens sehr zum Nachteil und zum Schaden sein. Und sollten Sie einen Rasen vor dem Haus haben, dann bitte keinen englischen Musterrasen. Das war früher so ein Symbol für Wohlstand, sondern ein Naturrasen, wie die Natur ihn liefert. Oder denken Sie, wenn Sie Hecken pflanzen, nehmen Sie heimische Bäume und Sträucher und schneiden Sie nicht zu kurz und zu kantig. Vor allen Dingen da, wo Raum ist, lassen Sie sie natürlich wachsen, dass viele Tiere dort Wohnraum, Heimat und auch Nahrung finden. Und lassen Sie, wenn es eben geht, Ihren Hund oder Ihre Katze nicht in den Garten hinein. Denn wenn Sie viele Nützlinge haben, wie Igel oder wie Spitzmaus oder Blindschleichen, Eidechsen oder die Erdkröte, denen macht es keine Freude, wenn Sie dann abends in dem Garten hüpfen und Ihre Schnecken oder andere Schädlinge fangen, wenn dann die Katze kommt und sie so auf spielerische Weise durch die Luft schmeißt. Oder wenn die Igelmutter 6 Junge zu versorgen hat und sie geht auf Nahrungssuche, sie möchte sich nicht immer vor dem Hund wieder zusammenkugeln müssen. Das würde sie stören und sie dürfen sich nicht wundern, wenn sie dann mit ihren Jungen in Nachbarsgarten umzieht und dann haben sie aber Schnecken und viele andere Probleme im Garten. Nun, ich möchte, obwohl sich zu dem Thema noch vieles sagen ließe, aber ich möchte zum Schluss ein Wort aus den Apokryphen lesen. Ich staune immer, was die Menschen auch damals schon wussten. Wir fragen ja heute auch und immer wieder kriege auch ich von jungen Leuten oder von Gartenfreunden die Frage gestellt, ja, warum gibt's diese Tiere und diese Insekten und diese Fliegen und die, die sogar stechen, alles, die brauchten wir doch eigentlich gar nicht. Nun, da möchte ich sehr vorsichtig sein. Der Schöpfer hat schon alles richtig gemacht. Alles, auch wenn wir es nicht verstehen, hat irgendwo in der Ökologie einen ganz bestimmten Auftrag, ein ganz Bestimmtes zu erfüllen, damit anderes wieder funktionieren kann. Das Ganze lebt in einer wunderbaren Harmonie und Symbiose miteinander. Wir verstehen oft wenig davon, es ist uns kaum zugänglich, aber wir sollten vorsichtig sein und nicht immer sagen, wofür dies und jenes. Und ich staune, was die Menschen so etwa 1000 Jahre vor Christus im Hinblick auf diese Fragen schon niedergeschrieben haben. Ich lese Ihnen mal einige Verse vor aus dem Buche Sirach, aus dem 39. und 20. Kapitel. Dort heißt es, man soll gar nicht immer fragen, wozu ist dies und wozu ist das geschaffen, denn alles ist zweckmäßig zu seiner Zeit. Von einer Ewigkeit bis zur anderen reicht sein göttlicher Blick und nichts ist unbegreiflich für Gott. Deshalb darf man nicht immer fragen, was ist dies und wozu ist das, denn alles hat er zu einem bestimmten Zweck erschaffen. Die Wunderwerke seiner Weisheit hat er wohl geordnet, und keinen Ratgeber hat er bedurft. Wie lieblich sind doch all seine Werke. Sie alle leben, und zu jedem Zweck steht ihm alles zu Diensten. Alle Dinge sind verschieden, eins gegenüber dem andern, doch nichts Überflüssiges hat er geschaffen. Jedes bildet eine treffliche Ergänzung zum anderen. Wer kann sich satt sehen an solch einer Pracht? Und dann wird von Sonne, Mond, den Sternen, Blitz, Donner, Hagel, Wind und so weiter berichtet. Die Verse lasse ich mal aus. Und dann heißt es weiter im 43. Kapitel, noch vieles könnten wir anführen und würden doch nicht zu Ende kommen. Und der Schluss der Rede würde immer heißen, er Gott ist alles. Ihn würdig zu preisen, wie vermöchten wir es? Er ist ja viel größer als all seine Werke. Verehrenswürdig ist der Herr über alle Maßen. Wunderbar ist seine Macht. So erhebet den Herrn mit Lobpreis so hoch ihr könnt. Er ist immer noch erhabener. Vieles gibt es, was noch unbegreiflicher und zu wunderbar für uns ist als dieses. Denn nur weniges haben wir von seinen Werken gesehen. Alles aber hat der Herr geschaffen, alles ist ihm dienstbar, und dem Gottesfürchtigen hat er Weisheit verliehen.